Wir sind seit anderthalb Jahren sozusagen mit dem Leitsatz draußen, Politik treibt die Märkte. Wenn man Geschichte studiert und die ganze Differenz von 100 Jahren bis heute so ein bisschen genauer anguckt, dann findet man immer wieder Parallelen, die man auf die heutige Zeit relativ gut anwenden kann. Jeder Erstsemester in Volkswirtschaft weiß, dass das ein sicheres Rezept für Inflation ist. Deswegen war klar, dass 2022, 2023 eine starke Inflationswelle kommen müsste. Deswegen sind wir super durch die Zeit durchgekommen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, ich grüße dich.
Moin Malte, schön dich hier zu sehen in deiner St. Pauli-Kluft.
Ja, so sieht's aus. Christoph, ich hatte Besuch in Hamburg, während du unterwegs warst.
Wer war denn hier?
Heinz-Werner Rapp von Ferri, ehemals Chief Investment Officer von Ferri, hat er vor 10 Jahren das Ferri Cognitive Finance Institut gegründet, um im Endeffekt so ein bisschen die Wirtschafts- und Kapitalmarktprognosen näher an die Realität und an die Herausforderungen zu führen. Oder anders, weißt du, lange Zeit hat die Finanzmarkttheorie sich an Charts orientiert, an irgendwelchen sehr eher kurzfristigen Ideen, weißt du, Reversion to the Mean, also alles, was so ein bisschen eher in der Theorie greifbar ist, aber mit der Praxis eigentlich wenig zu tun hat. Und da haben die vor 10 Jahren das Institut gegründet und ähnlich eines komplexen Systems schauen die sich jetzt eben Geopolitik an. Sie schauen sich Herausforderungen der Umwelt an, Politik im Gemeinen und die Unternehmen im Anderen. Also es hat eine sehr komplexe und vielschichtige Sicht der Dinge, die er da mitgebracht hat. Und das war ein erfrischend und auch mal etwas intellektuell gefärbtes Gespräch.
Klingt ganz spannend. Ich kenne das Institut jetzt gar nicht. Für wen machen die das denn? Machen die das nur für die eigenen Anlagestrategien oder kann man sich das auch irgendwie buchen oder machen die das Studien zusammen für den Markt? Also was ist so das Modell dahinter?
Das Modell dahinter ist in der Tat natürlich erstmal für die eigenen Kunden. Die fahren ja einen sehr breit diversifizierten Multi-Asset-Ansatz, wenn du so willst. Also bedienen sich der gesamten Klaviatur dessen, was man da an Kapitalmarktlösungen finden kann. Aber in der Tat, ja, sie geben auch Studien raus, Literaturtipps. Wir müssen erstmals mit ausführlichen Shownotes bitte arbeiten hier bei diesem Podcast. Und am Ende des Tages ist das schon eine sehr akademisch-wissenschaftlich fundierte Forschung. Er hat auch seine Dissertation über Financial Behavior geschrieben und konnte auch nicht verhehlen, dass er Robert Schiller für einen der ganz großen Entscheider der neueren Kapitalmarktforschung hätte. Ich hatte ja das
Glück, den du ja schon mal gesprochen hast.
Genau. 2 Podcasts hatte ich mit dem ehemaligen Nobelpreisträger. Nein, toll. Und wir haben uns auch nebenher sehr nett über Literatur unterhalten und gibt eben auch viele Parallelen, dass eben sich Geschichte nicht wiederholt, wohl aber dann doch etwas sich reimt. Und das ist jetzt ein No-Brainer. Aber
die Erkenntnis hat er jetzt nicht exklusiv, aber sie ist ja trotzdem wahr.
Die ist trotzdem wahr. Und er hat, ich glaube, da warst du auch gerade dran, wir sprachen auch über den Zauberberg von Thomas Mann, dass es da starke Parallelen gibt zur deutschen Geschichte anfangs des Ersten Weltkrieges. Wir haben über das Buch von Florian Illis geredet, 1913. Auch sehr spannend. Und wir müssen uns bitte mal notieren, dass wir mit solchen profunden Kennern des Kapitalmarkts und auch noch mit solchen belesenen Experten mal irgendwann einen richtig schönen Talk über Literatur machen.
Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ich würde sagen, wir hören mal in das Gespräch rein, oder?
Das machen wir. Heinz-Werner, du bist ein Ferri-Urgestein, wenn man das so sagen darf. Und du hast vor 10 Jahren das Cognitive Finance Institut gegründet, dem du heute vorstehst. Was war damals für dich der Grund, das Institut zu gründen?
Ja, also es kommt aus meiner damaligen Rolle. Ich war CIO in der Zeit von Ferri, also Investmentchef für Investmententscheidungen im weitesten Sinne zuständig. Und mir hat eigentlich immer ein wichtiger Punkt gefehlt bei dem Research, was man auf den Tisch bekommt, dass sozusagen die langfristigen Themen, die langfristigen Trends, große Trendbrüche, die draußen passieren, dass die in diesem klassischen Research nicht abgedeckt worden sind. Das wollten wir mit dem Institut ändern.
Ist dir das gelungen bis heute?
Kurze Antwort, ja. Also ich bin sehr zufrieden damit. Wir kriegen das auch gespiegelt von außen, von Kunden, von Leuten, die uns von außen beobachten. Also ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelungen. Vielleicht sogar besser, als man es ursprünglich erwarten konnte.
Du sprichst in dem Zusammenhang auch gerne von einem Navigationssystem. Was bedeutet denn jetzt wieder entgegen dem klassischen Research das Navigationssystem von eurem Institut für den Fahrer oder den Teilnehmer an den Märkten?
Also der Fahrer ist im Prinzip für uns der Unternehmer oder der Investor, der ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt. Unternehmer denkt normalerweise auch nicht nur von Tag zu Tag, sondern hat ein bisschen längerfristige Bilder im Kopf. Die wollen wir im Prinzip adressieren und wir haben nicht nur heute, sondern schon seit Jahren eine sehr komplexe Welt, wo es schwer ist, durchzufinden. Schwer ist, Trends richtig zu erkennen. Schwer ist, Trendbrüche richtig und früh zu erkennen. Und wir wollen mit dem Navigationssystem, was wir anbieten, das verbessern. Und wie so ein richtiges Navigationssystem im Auto, es bringt einen nicht direkt ans Ziel, aber es sagt einem immer wieder, du musst links abbiegen jetzt oder du musst dahin fahren und rechts abbiegen. Also wir geben die Unterstützung sozusagen bei der Zielfindung. Und das aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt, sodass man Reaktionszeit gewinnt, Entscheidungsfreiheit gewinnt und sich früh genug vorbereiten kann auf Dinge, die wichtig sind.
Wie wichtig ist in der Praxis, dass man als, wir waren bei dem Bild des Fahrers oder als des Unternehmers und Investors, wie wichtig ist es, dass man sich dieses Navigationssystems annimmt, nicht, dass man noch das alte Mindset hat und sagt, ich weiß es ja, wie es funktioniert.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jeder hat ja irgendwo ein Mindset, mit dem er schon ankommt. Und man muss bereit sein, dieses Mindset zumindest mal kritisch zu hinterfragen, ob man dann direkt unser Mindset unkritisch übernimmt. Niemand sollte das tun, niemand muss es tun. Aber man sollte sich zumindest mal so ein bisschen zu eigen machen, weil ganz, ganz viel wertvolle Inhalte drinstehen, zumindest nach unserer Einschätzung. Und wenn man die zumindest mal additional zu seinem sonstigen Mindset noch benutzt, wüsste ich nicht, wo der Schaden liegen soll. Ja?
Nimm uns mal ein bisschen mit in den Maschinenraum des Instituts. Was macht es komplexer oder vielschichtiger, als es die bisherige klassische Finanzmarktanalyse getan hat?
Ich glaube, es gibt zwei Punkte, mit denen man sehr gut erklären kann. Wir haben erstmal einen sehr viel breiteren Ansatz. Das heißt, wir gehen über 6 sogenannte Erkenntnisräume, wie wir uns die Welt zusammensortieren. Das ist deutlich mehr als das normale Finanzmarkt-Research oder das normale makroökonomische Research, sondern wir gucken auch eben auf Themen, die haben gesellschaftlichen Hintergrund, Politik, Umwelt, Technologie, um ein paar Beispiele zu nehmen. Also 6 insgesamt an der Zahl. Dieser breite Ansatz ist wichtig und der zweite Punkt kommt dann direkt daraus. Die muss man dann vernetzen können. Und aus dieser Vernetzung von den 6 Betrachtungsebenen entsteht ein gesamthaftes, durchaus großes Mobile, durch das man sich dann sozusagen viel besser die Welt erklären kann in so einem Big Picture, wie wir das nennen.
Das heißt, ihr aggregiert aus den ganzen Standorten oder Bestimmungspunkten den einzelnen oder den 6 zusammen, aggregiert ihr eine Kapitalmarktmeinung?
Es ist nicht eine Kapitalmarktmeinung per se, die kommt eigentlich in der zweiten Ableitung erst raus. Aber es ist richtig, der erste Punkt war richtig, wir aggregieren aus diesen 6 Betrachtungsebenen ein Gesamtbild, in dem große Linien, große Trends oder auch große Trendveränderungen, möglicherweise Trendbrüche sichtbar werden. Und die können aus den unterschiedlichen Teilbereichen kommen, die können aus der Politik kommen, die können aus der Technologie kommen, die können auch aus gesellschaftlichen Situationen kommen oder aus Umweltbedingungen. Und insofern, das sozusagen zu erkennen, ist wichtig, das zu vernetzen, das zu aggregieren. Und dann hat man sozusagen die großen Trends vor Augen und die muss man dann in der zweiten Ableitung praktisch auf die Kapitalmarktanalyse runterbrechen.
Und die werden dann quasi zu einem Big Picture verdichtet.
Genau.
Wie oft erwischst du dich dabei selber, dass du Erfahrungen aus der Vergangenheit vermeintlich nach vorne extrapolieren möchtest und sagst, Freunde, wenn das so ist, muss das so sein?
Das ist eine gute Frage, weil Erfahrungswerte aus der Vergangenheit sind nicht per se falsch. Also ich glaube, wenn man Geschichte studiert und teilweise mal so 100 Jahre zurückgeht oder die ganze Differenz von 100 Jahren bis heute so ein bisschen genauer anguckt, dann findet man immer wieder Parallelen, die man auf die heutige Zeit relativ gut anwenden kann. Aber der Punkt war schon richtig, man muss aufpassen, dass man das nicht verabsolutiert. Jede Zeit ist neu, jede Entwicklungsphase ist neu und man muss sozusagen immer bereit sein, auch zu sagen, viele Dinge sind ähnlich wie damals, aber sie haben eben doch einen anderen Charakter und das muss man respektieren.
Nun sind wir ja gerade in den vergangenen Jahren auch durch Zeiten gegangen hinsichtlich einer Asset-Allokation, wo es starke Brüche von Korrelationen gegeben hat. Das sind ja Themen gewesen, die man so noch gar nicht kannte, weil eben die Zinsen gestiegen sind, während das wirtschaftliche Wachstum eher gefallen ist. Darauf sich vorzubereiten, gelingt das mit eurem Navigationssystem?
Das ist eine gute Frage, aber auch eine, die ich also wirklich sehr positiv beantworten kann. Also für mich ist da 22 ein Jahr, wo das genauso war, mit der sehr, sehr starken Inflationsphase, die wir hatten, wo dann auch Korrelationen, genau was angesprochen wurde, wo die gebrochen sind, wo ein 60-Aktien-40-Rentenportfolio, so der Klassiker, wo der eine absolut miserable Performance abgeliefert hat. Musste man da drauf reinfallen? Antwort nein. Wir sind nicht drauf reingefallen, weil wir im Prinzip schon vorher gesehen haben, auf was für eine Konstellation diese Inflation eigentlich aufgesetzt hat, nämlich auf einer unglaublichen Geldschwemme, die in der Corona-Zeit erzeugt wurde, wo Staatsdefizite groß aufgebaut und dann mit frisch gedrucktem Geld finanziert wurden. Jeder Erstsemester in Volkswirtschaft weiß, dass das ein sicheres Rezept für Inflation ist. Deswegen war klar, dass 2022, 2023 eine starke Inflationswelle kommen müsste. Wenn man darauf vorbereitet war in der Asset Allocation mit entsprechenden Rohstoff-, Gold- und sonstigen Quoten, also eine inflationsresiliente Asset Allocation betrieben hat, hat einen das relativ wenig gestört. Das haben wir gemacht. gemacht, deswegen sind wir super durch die Zeit durchgekommen.
Aber nicht falsch verstehen, nicht ketzerisch verstehen, die Headline Ferry warnt vor der Inflationswelle, die ist bei uns nicht gelaufen.
Die war aber da. Wir haben es mehrfach, kann man jederzeit nachgoogeln und kann sozusagen recherchieren. Wir haben das öffentlich geäußert, also es war da. Kann ich jederzeit Material.
Heißt, das Frühwarnsystem hat funktioniert, nur die Medien nicht?
Das Frühwarnsystem hat funktioniert, aber es ist immer so, bei Nachrichten, die manche nicht gern hören wollen, die werden eben auch nicht groß rezipiert in der Öffentlichkeit.
Wir werden das prüfen. Viele deiner Erkenntnisse sind bis dato früher eingetreten, als man sie vielleicht erwartet hat, was ihr im Institut behandelt und analysiert habt. Worauf führst du das zurück?
Also vielleicht nochmal einen ganz kurzen Satz. Wir versuchen immer so 2 bis 3 Jahre ahead of the wave zu sein. Das heißt also, wenn ein Thema wirklich in den Mainstream geht und virulent wird, dann möchten wir es idealerweise 1, 2, vielleicht noch besser 3 Jahre vorher schon gesehen und thematisiert haben. Also das ist unser Zeithorizont. Und manches davon hat vielleicht 4 Jahre gedauert, manches davon hat nur 6 Monate gedauert. Also insofern, das ist in der Realität durchaus ein bisschen variabel. Und wenn ich jetzt so angucke, was in der geopolitischen Ebene passiert, da ist wirklich unglaublich durcheinander. Und das kommt alles sehr, sehr schnell. Teilweise schneller als von uns erwartet sogar.
Bevor wir über die geopolitische Lage und die Unwuchten draußen sprechen, einmal noch zu einer klassischen Handlungsanweisung. Hat eine klassische Asset-Allokation, wie wir sie wahrscheinlich noch aus deiner Zeit als aktiver Chief Investment Officer kennen, heute noch Bestand?
Also wenn man sagt, bei Ferry war eigentlich immer schon eine Multi-Asset-Allocation Teil der DNA und das ist es auch heute noch, sogar noch ein bisschen breiter, noch ein bisschen akzentuierter. Ich glaube, wenn man das richtig versteht und richtig übersetzen kann und mit den verschiedenen Asset-Klassen, bei uns sind es 9, mit denen sehr aktiv auch umgeht, dann ist man da immer noch relativ gut aufgestellt. Aber, wenn ich darf, würde ich vielleicht noch einen kleinen Punkt machen, typische Asset-Allocation-Modelle, Markowitz-Optimierung und so weiter und so die verschiedenen Abwandlungen von Markowitz, die funktionieren eben auf Basis von Parametern, wo ich heute sagen würde, und nicht erst heute, sondern schon eigentlich bei Gründung des Instituts gesagt habe, die funktionieren nicht mehr. Also Volatilität ist kein Risikomaß, sondern Dinge, die heute Risiken für den Investor oder für den Unternehmer bedingen, die misst man nicht in Volatilität. Die erfasst man eher mit einem System wie unserem und dann muss man in Risikoszenarien denken und diese Risikoszenarien dann wieder in seine Asset Allocation übertragen. Dann folgt man unserem Ansatz korrekt.
Fließen denn die Analysen direkt in Investmententscheidungen bei euch?
Ja, eigentlich schon. Also man kann ja sagen, manches davon ist natürlich nicht direkt investable, aber es geht in die Meinungsbildung der großen Asset Allocation mit rein. Manches davon geht sehr konkret, sehr direkt in die Asset Allocation mit rein. Also man kann es jetzt nicht generell so beantworten, aber der Versuch ist immer da, aus dem Big Picture direkt sozusagen die Ableitung in das Investmentszenario rüberzuziehen.
Und was gilt es angesichts der aktuellen Analysen deiner Meinung nach da besonders zu beachten aktuell?
Wir sind seit 1,5 Jahren sozusagen mit dem Leitsatz draußen, Politik treibt die Märkte. Ich persönlich bin sogar schon vor 5 Jahren unterwegs gewesen mit einem ganz ähnlichen Leitsatz, also die Rückkehr der Politik hieß das. Und ich glaube, das ist im Moment der bestimmende Faktor. Also Politik wirkt viel stärker auf die Finanzmärkte an, als man das noch vor 5 oder 10 Jahren gewohnt war. Da waren die Märkte liberalisiert und haben ihr eigenes Ding gemacht. Heute ist es so, dass Politik und Geopolitik ganz große Veränderungen mit sich bringt. Ich will gar nicht den Namen Trump zitieren, aber natürlich weiß man, wo es teilweise herkommt. Aber es ist nicht der einzige Faktor. Also Politik und die geopolitischen Weichenstellungen bestimmen heute viel, viel stärker, was an den Märkten passiert, als es vielleicht früher war.
Früher sagte man noch, politische Börsen haben kurze Beine.
Exakt. Und das ist heute nicht mehr so.
Was haben politische Börsen denn heute?
Dicke Fäuste? Haben dicke Fäuste und manchmal auch einen etwas schrägen Kopf. Aber das ist auf jeden Fall ein neuer Faktor, den man richtig einbeziehen muss.
Wir kommen ja aus einer verhältnismäßig, jetzt geopolitisch gesprochen, aus einer verhältnismäßigen Ordnung in eine, wenn man so will, chaotische Unordnung. Zumindest aus unserer Sicht hier, aus der Industrienation. Wie kann man sich dem denn nähern?
Da muss man, glaube ich, wieder ein bisschen versuchen, wirklich einen Meter zurückzugehen und so ein bisschen den Vogelperspektivenansatz zu nehmen und ein größeres Bild aufzuziehen. Dann wird es ein bisschen klarer. Wir sind eigentlich in der Übergangsphase von der geordneten Welt. Die kann man beschreiben mit dem Stichwort Pax Americana. Die endet, die hat schon geendet und die wird von Amerika, das ist ja das Paradoxe, die wird von Amerika selbst beendet, zu eigenen Kosten sogar, muss man sagen. Und wir sind jetzt in der Übergangsphase zu etwas Neuem, was sich herausbildet. Das Stichwort von Entropie fällt einem da ein. Also es ist ein Unordnungssystem, was da gerade sich entwickelt. Und wo es genau hingeht, kann man im Moment nur erahnen. Am Ende ist ja das Stichwort bipolare Welt, multipolare Welt. Irgendwo dazwischen wird sich's wahrscheinlich rauskristallisieren. Und man kann relativ gut den Punkt machen, die Phase in between, also von dem alten System in das neue, ist eine chaotische Phase. Wir sind jetzt in genau dieser chaotischen Phase, deswegen versteht man vieles nicht mehr so richtig. Deswegen macht es auch gefährlich, wenn man an den Märkten unterwegs ist und diese Dinge nicht beobachtet.
Erlaube mir da, dass ich meinen alten Freund und Volkswirt Professor Henning Vöbel zitiere, der sagt, wir befinden uns in einem Zeitalter der Liminalität. Das heißt, eine geordnete Phase, wie wir sie kennen. Wir wissen, die ist zu Ende, die kommt nie wieder. Aber was da an Ungeordneten kommt, wissen wir noch nicht. Und genau da sind wir. Ist das nicht eine der, wenn man so will, herausforderndsten Zeiten für Investoren?
Ja, aber das macht ja den Case für das, was wir beim Institut machen, nicht kleiner, sondern es bestätigt ihn, weil genau das versuchen wir sozusagen, diesen Nebel, der da nach vorne immer noch im Raum ist, den ein bisschen besser zu durchdringen. Ich glaube auch, wir haben die Werkzeuge dafür, wir haben auch das Grundverständnis dafür. Historisches Wissen hilft, historisches Wissen darf aber nie sozusagen einfach nur rüberkopiert werden, man muss es adaptieren. Und dann kann man aber, glaube ich, schon relativ gut zumindest mal Szenarien entwickeln. Und jedes Szenario hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber mit den Szenarien kann man navigieren. Das ist das, was wir tun.
Was ist aus deiner Sicht aktuell der am meist unterschätzteste Trend?
Da würde ich jetzt mal ganz kess sagen, es ist nicht das, was mit der Geopolitik passiert, sondern es ist mit der Umwelt, Klimawandel. Also wir hatten letztes Jahr im November eine große Studie gemacht zum Thema der Klimakipppunkte. Das ist damals schon unsere Einschätzung gewesen, ist auch heute noch. Das ist ein Thema, was nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern insbesondere, ganz insbesondere an den Kapitalmärkten massiv unterschätzt wird.
Ich möchte dich abschließend noch ein paar persönliche Fragen fragen. Was hat deine Sicht auf die Kapitalmärkte und Risiko über die vergangenen Jahre am stärksten geprägt?
Da muss ich im Prinzip ein bisschen zurückgehen. Also ich habe ja viel sozusagen Groundwork gelegt für den Aufbau des Instituts und ich komme ja so aus der Behavioral Finance Ecke so ein bisschen und Kognitionstheorie war dann so das, was auch den Namen fürs Institut gegeben hat und ich glaube, wenn man da so ein bisschen einsteigt, das ist erstmal so ein paar Zentimeter weg vom normalen Kapitalmarktdenken, aber wenn man da einsteigt und versteht, wie der Mensch Informationen aufnimmt, wie auch Marktteilnehmer an den Finanzmärkten mit Informationen umgehen, teilweise nur so halb rational oder sogar irrational und wenn man das versteht, richtig sortieren kann, da lernt man sehr, sehr viel mehr über die Realität und kann das dann auch wiederum in sein Weltbild sehr gut einbauen. Also das würde ich sagen, ist eine große Erfahrung, die sich bestätigt hat.
Gibt es ein Buch oder einen Denker oder eine Erfahrung, die deinen Ansatz vom Cognitive Finance besonders beeinflusst hat?
Das sind sehr, sehr viele Bücher natürlich drin. Ich habe selbst auch ein Buch geschrieben über Cognitive Finance, wo man dann im Prinzip die ganzen Verweise nochmal finden kann. Also es geht bis...
Packen wir in die Shownotes.
Es geht bis in die Neurowissenschaften rein und Gehirnforschung. Also so tief waren wir sozusagen in das Thema eingestiegen, um den Punkt mal aufzuklären. Denn Behavioral Finance, da komme ich ursprünglich her, war meine Dissertation. Aber das behandelt eher nur so den Effekt, Menschen handeln irrational. Aber um zu verstehen, warum handeln sie irrational, da muss man eigentlich noch ein bisschen tiefer in die Neurologie Vertratung reingehen, Gehirnforschung. Wenn man da mal wirklich einsteigt, nicht jeder Kapitalmarktmensch macht es, aber dann versteht man viel besser, was in der Realität passiert.
Was war der Titel deiner Dissertation?
Da ging es um Aktienneuemission unter unvollständiger Information. Also da ist sozusagen Informationsasymmetrie als großes Stichwort und die Informationsasymmetrie wurde dann wiederum belegt, unter anderem mit dem Blick auf die Behavioral Finance Erkenntnisse. Die waren zu der Zeit verbotenes Terrain in der Kapitalmarktforschung.
Ja. Und heute übernimmt die KI irgendwann?
Also heute hat Behavioral Finance, oder nicht heute, sondern vor 10 Jahren oder 15 Jahren, hat einen Nobelpreis dafür gegeben. Das war dann die nächste Entwicklung. Also Robert Shiller insofern, du hast ja gefragt, was für ein Buch hat mich sehr beeinflusst. Robert Shiller war derjenige, der zu der Zeit Behavioral Finance eigentlich salonfähig gemacht hat. Später gab es den Nobelpreis dafür und insofern, das bringt einen weiter. Heute macht die KI vieles. Und da kommt aber auch schon wieder genau die Frage rein. Also KI, lernen wir ja gerade, dass KI einen auch sehenden Auges einfach anlügt, manchmal bei den Antworten, dass Biases, psychologische Biases, neuronale Biases, der Programmierer teilweise damit reingehen. Also man ist wieder genau an dem Punkt.
Ich habe mit, packen wir auch in die Shownotes, ein Interview mit Robert Shiller geführt zu seinem KGV und dem, was es heute mit den Märkten macht. Tun wir da auch noch rein. Was würdest du in deiner Karriere jetzt rückblickend nochmal verändern?
Ich würde das Institut 10 Jahre früher gründen.
Wunderbar. Heinz Werner, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne, dass ich hier sein durfte.